Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Reden wir noch einmal oder wenn Sie so wollen, schon wieder über das derzeit absolute Hype-Thema. Also sprechen wir über künstliche Intelligenz. Auf die werden ja extrem große Erwartungen projiziert, auch wenn jetzt die Begeisterung etwas abflaut. Besonders für die Medizin werden derzeit allerhand KI-Anwendungen, zum Beispiel zur Diagnose- und Behandlungsunterstützung, entwickelt. Aber man fragt sich, wie gut sind eigentlich diese Arzthelfer auf Basis von KI-Chat-Systemen wirklich? Interdisziplinär Forschende der TU München haben dazu ein Experiment gemacht. Sie haben nämlich Chatbots auf Basis von Open-Source-Large-Language-Modellen im simulierten Alltag einer Krankenhausnotaufnahme getestet. Und zwar anhand von Patientendaten amerikanischer Kliniken. Und über diese Studie und die Ergebnisse, darüber sprach ich mit der Radiologin Friederike Jungmann und dem Informatiker Paul Hager von der TU München.
Wir haben jetzt untersucht, wie gut aktuelle sogenannte Large Language Models, wie die auf klinisch realistische Aufgaben und Daten performen. Spezifisch haben wir geschaut, wie gut KIs Diagnosen und also Therapieempfehlungen machen können in einer simulierten Notaufnahmesetting. Dafür haben wir 2400 echte anonymisierte Patientenfälle aus USA genommen, von Patienten mit einer gemeinsamen Beschwerde von Bauchschmerzen, aber für verschiedene Enddiagnosen. Spezifisch gesagt Appendizitis, Cholezystitis, Divertikulitis und Pankreatitis. Und letztendlich haben wir die Modellen auf zwei Arten getestet. Einmal ein Patient kommt in die Notaufnahme rein und hat eine Beschwerde und dann selber alle nötige Informationen für eine Diagnose sammeln müssen. Hier können die Modelle diagnostische Tests fordern, wie zum Beispiel physikalische Untersuchungen, spezifische Labortests oder spezifische radiologische Verfahren. Das ist das eine Verfahren. Das andere war, wie gut die als Second Reader fungieren. Und in so einem Fall wurde schon alle Informationen von den Arzt gesammelt und die KI muss nur eine Diagnose liefern. Das war für uns auch wichtig, weil dann konnte man auch quasi die gegen andere Ärzte vergleichen. Und letztendlich haben wir dann noch ein paar weitere Tests gemacht, um die Robustheit von Modellen zu testen.
Wie müsste man sich denn den Chatbot-Einsatz in einer Klinik mit den Patienten zusammen konkret vorstellen?
Zuerst einmal muss ich da sagen, dass aktuell eben zumindest in den deutschen Kliniken Chatbots noch nicht eingesetzt werden. In Zukunft könnte es aber so aussehen, dass die KI eigentlich vollständig ins Kliniksystem integriert ist und dann das medizinische Personal und gegebenenfalls auch die Patienten über so ein Chat-Interface mit den KI-Modellen interagieren können. In unserem simulierten Szenario wäre es so, dass der Patient erstmal reinkommt, seine Beschwerden schildert. Diese Information wird dann das Modell übergeben. Das kann dann schon mal ein bisschen überlegen, würde sagen, basierend auf diesen Informationen würde ich jetzt zum Beispiel eine körperliche Untersuchung des Patienten empfehlen. Dann macht das der Arzt, würde diese Information wieder zurückspielen. Dann würde man gemeinsam weiter überlegen. Dann sagt das Modell zum Beispiel, die und die Laborwerte wären jetzt hilfreich. Wenn der Arzt damit eben einverstanden ist, ordnet man die entsprechenden Laborwerte an und so weiter, bis man am Ende dann zu einer Diagnose kommt.
Welche Unterstützung leistet denn solch ein Chatbot-System ganz konkret? Oder wie sieht das Angebot des Chatbots aus?
Das war auch genau, wieso wir auch daran so interessiert waren, solche Large Language Models herzunehmen, weil sie komplett freie Text beantworten können. In der Vergangenheit gab es nur ganz spezifische Modelle für ganz spezifische Fragestellungen. Aber wie man halt, jeder, der schon mal mit ChatGPT gespielt hat, weiß ja, du kannst jetzt jede Frage fragen und es wird antworten. Dadurch haben wir die Large Language Models, diese LLMs, dann auch so getestet, dass wir die immer gefragt haben, okay, fass bitte die bisherige Information zusammen, fordere dann ein spezifisches diagnostisches Test. Wie gesagt, entweder eine physikalische Untersuchung, Laborwerte oder ein radiologisches Verfahren. Und sei bitte spezifisch in genau, was Sie davon erhoffen. Wollen Sie einen Ultraschall? Wollen Sie einen Blutwert? Und dann diese Ergebnisse wurden dann geliefert und das Modell denkt weiter. Und wir sammeln dann halt alle die Tests und geben in unsere Simulation immer die Antworten hin. Und irgendwann ist das Modell so weit, dass es quasi eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, jetzt eine Diagnose zu stellen. Es hat genug Informationen gesammelt und liefert dann die Diagnose und einen Therapieplan. Und alle diese Antworten und diesen ganzen Pfad dahin können wir dann analysieren im nächsten Schritt, um dann quasi alle die Aspekte, die in unserer Studie untersucht werden, genau zu untersuchen.
Was kann man denn darüber sagen, wie gut die Analysen und die Bewertungen der Chatbots sind? Welche Qualität haben diese Analysen?
Wir in unserer Studie haben es so gemacht, dass wir als ersten Schritt die Modelle nicht einfach nur so getestet haben, sondern verglichen haben, wie die quasi gegen klinisch praktizierende Ärzte auf den Daten abschneiden. Und da haben wir zum einen gesehen, dass die Modelle signifikant schlechter darin waren, die richtige Diagnose bei den Patienten zu erkennen, als es die Ärzte waren. Und dann haben wir ja unser anderes Szenario genommen, wo die Modelle sich die ganzen Informationen zu den Patienten auch nochmal selbst erarbeiten mussten. Und da haben wir gesehen, dass die Leistungen der Modelle noch mal schlechter waren. Also wenn man da die diagnostische Genauigkeit angeschaut hat, dann ist die zum Beispiel auf bis zu 50% abgefallen, verglichen zu circa 70%, die sie so hatten, wenn sie bereits alle Informationen quasi vorab geliefert bekommen haben zu den Patienten. Und auch die Therapieempfehlung der Modelle war meist einfach nicht den Leitlinien entsprechend. Also gerade in schweren Krankheitsfällen werden die Patienten dann einfach nicht adäquat behandelt worden, wenn man sich nach den Empfehlungen dieser Large-Language-Modelle gerichtet hätte. Und ein weiterer eigentlich sehr interessanter Punkt, den wir in unserer Studie gesehen haben, ist, dass die getesteten LLMs wirklich sehr schlecht im Interpretieren von Zahlen waren. Eigentlich sind es ja sehr konkrete Zahlen oder eben Referenzwerte, die man hat. Und das war eben ein sehr spannender Fakt, den wir gesehen haben, dass das diese Large-Language-Modelle eben, dass die da nicht so gut drin sind. Das wurde auch schon außerhalb der medizinischen Domäne gezeigt, dass diese Modelle, die eben Text generieren oder mit Text als Input arbeiten, auch nicht so gut im Zahlenverständnis sind. Und wir konnten eben zeigen, dass das auch im medizinischen Kontext dieses Problem genauso bestehen bleibt. Aber genau da ist das natürlich dann auch wirklich sehr kritisch in der Patientenversorgung.
Wir haben das auch so simpel getestet. Wir haben die Modelle wirklich gesagt, die Referenzspanne ist von 10 bis 20. Die Zahl gerade ist 25. Ist das außerhalb der Spanne? Ist es zu niedrig? Ist es zu hoch? Ist es normal? Das kann jeder Zwölftklässler mit Zahlenverständnis mit 100% Genauigkeit schaffen. Und das konnten die Modelle aber nicht.
Erstaunlicher Befund. Wenn man ein KI-Modell, was eine Diagnose treffen soll, mit noch mehr relevanten Informationen versorgt, hilft das, um die Qualität zu verbessern?
Das ist tatsächlich ein sehr interessanter Punkt, weil wir in unserer Studie haben festgestellt, dass die verschiedenen Chat-Modelle mit weniger Informationen eigentlich besser die Diagnose der Patienten gefunden haben, als wenn man ihnen jetzt eben alle oder möglichst viele relevante Daten gegeben hat. Also zum Beispiel waren sie eben besser, wenn sie nicht alle Laborwerte, die sie haben wollten, von uns zurückbekommen haben, sondern nur die, die außerhalb des Referenzwerts waren. Oder wenn wir eben ihnen zum Beispiel zu dem Symptom des Patienten eben nur den Befund der Bildgebung zurückgegeben haben, statt noch die ganzen anderen diagnostischen Untersuchungen, die eigentlich nötig gewesen wären oder die bei dem Patienten auch durchgeführt wurden. Und das alles deutet ja eigentlich darauf hin, dass die getesteten Modelle eben nicht in der Lage waren, sich quasi aus allen diagnostischen Informationen auf die wesentlichen zu konzentrieren, sondern eher leicht von zu viel Infos abgelenkt wurden. In der tatsächlichen Patientenversorgung wäre das natürlich sehr schlecht, weil das dann heißt, dass die Modelle eine Diagnose stellen, ohne den Fall des Patienten in seiner Gesamtheit verstanden zu haben. Viel interessanter war jedoch auch, dass wir herausgefunden haben, dass eben neben der Menge der Informationen auch die Reihenfolge, in der die Modelle die Daten erhalten haben, wirklich einen großen Einfluss auf ihre Diagnosegenauigkeit haben konnte. Und das, obwohl sie am Ende eigentlich die gleichen Informationen bekommen haben, also es war nur die Reihenfolge geändert. Oder auch, dass ganz kleine Änderungen in der Frage, die man den Modellen gestellt hat, wirklich großen Einfluss haben konnte. Aber das war alles immer krankheitsabhängig. Man konnte nicht generell sagen, für alle getesteten Modelle, für alle Krankheiten ist genau dieses eine Vorgehen am besten, sondern es war immer anders. Und das wäre ja ein sehr großes Hindernis dafür, diese Modelle tatsächlich im klinischen Alltag einzusetzen, wenn ich anders mit dem Modell interagieren muss, je nachdem, was für eine Krankheit der Patient hat. Weil dann könnten die Modelle mir als Ärztin zumindest nicht dabei helfen, die Diagnose des Patienten zu stellen.
Da fragt es sich natürlich, kann man denn überhaupt diese Schwächen, die Sie beschrieben haben, verbessern, indem man eben halt bestimmte Maßnahmen ergreift? Oder ist das ein systemisches Problem, dass solche Large Language Modelle einfach nie so gut werden, wie es eine Ärztin oder ein Arzt ist?
Teils, teils. Also manche dieser Schwächen zur Diagnose und Therapieempfehlungen, glaube ich, sind nicht systemisch. und könnten mit bessere Trainingsdaten und ganz spezifisches Retrainieren quasi auf unser Task, also auf so eine Notaufnahmesituation, beseitigt werden. Man muss ja doch auch wirklich dran denken, dass viele von diesen Modellen, auch die, die halt spezifisch jetzt nur für medizinische Zwecke gemacht sind, auch noch ziemlich limitiert sind in die Anzahl an Informationen, was sie gelesen haben oder an Richtlinien, die sie gelesen haben und so. Und ich glaube, da kann man schon viel machen, dass sie viel besser die unterschiedlichen Krankheiten voneinander unterscheiden können. Diese anderen Schwächen, die wir schon ein bisschen aufgelistet haben bezüglich der Robustheit, zum Beispiel die Sensitivität zur Informationsdichte und Reihenfolge, sind gerade systemisch, insoweit, dass sie schon auch in andere nicht medizinische Szenarien mit auch anderen Modellen und so gefunden wurden. Aber die Architektur wird auch konstant verbessert. Also auf lange Sicht hoffen und glauben wir wirklich, dass KI irgendwann sicher, robust und akkurat genug sein wird, um Ärzte im klinischen Alltag zu unterstützen.
Das waren Friederike Jungmann und Paul Hager von der Technischen Universität München über Chatbots im Klinikeinsatz.